Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Matthäus Kapitel 1. Wir finden den Abschnitt für die heutige Predigt in den Versen 1 bis 17. Das sind also die ersten Verse nicht nur des Matthäus-Evangeliums, sondern des gesamten Neuen Testaments. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam. Rehabeam zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat. Josaphat zeugte den Joram. Joram zeugte den Usia. Usia zeugte den Jotam. Jotam zeugte den Ahas. Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia. Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonja den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Serubabel, Serubabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eljakim, Eljakim zeugte den Asor. Asor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliot. Eliot zeugte den Eleazar. Eleazar zeugte den Mattan. Mattan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen, und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich darf meine Leser auf gar keinen Fall langweilen. Auf gar keinen Fall. Jeder Mensch, der schon mal einen Text oder eine Kurzgeschichte oder ein Buch geschrieben hat, wird sich diesen Satz gesagt haben. Und vor allem darf ich nicht meine Leser gleich ganz am Anfang langweilen. Ja, sonst hören die ja direkt auf, weiterzulesen und vielleicht habe ich nachher was richtig Gutes zu sagen, aber bis dahin kommt keiner beim Lesen. Stell dir vor, du wärst gut befreundet mit Matthäus und Matthäus würde dir von seinem Plan erzählen, seine Erlebnisse und die Worte von Jesus aufzuschreiben. Und dann erzählt er dir ganz begeistert: Weißt du, wie ich mein Evangelium beginne? Mit einem Stammbaum von Jesus. Mit einer Liste von Namen. Das ist total gut. Du denkst dir, okay? Vielleicht hättest du ihm sowas geantwortet wie: Ja, Matthäus, kannst du schon machen? Aber sag mal, bist du wirklich sicher? Also, du willst doch, dass die Leute weiterlesen. Nicht, dass sie schon vor lauter Namen nach wenigen Versen aufhören und sich fragen, was soll das denn? Die Wahrheit über diesen Stammbaum ist, Matthäus hat ihn zwar geschrieben, aufgeschrieben, aber der Autor dahinter ist Gott. Und Gott, der Heilige Geist, wollte es so, dass der zweite große Teil seines Wortes, das Neue Testament, mit einem Stammbaum beginnt, mit einer Liste von Namen. Ja, klar, es ist der Stammbaum von Jesus, aber es ist trotzdem ein Stammbaum. Und die Frage ist, warum tut Gott das? Gott tut das zum einen, weil die ersten Leser dieses Evangeliums unsere Skepsis gegenüber Stammbäumen, gegenüber Geschlechtsregistern nicht teilen würden. Die Juden damals fanden Stammbäume total gut. Jeder Jude, der etwas auf sich hielt, der kannte seinen Stammbaum und der feierte seinen Stammbaum. Das heißt, damals haben die Juden, an die sich das Evangelium in erster Linie damals gerichtete, voller Begeisterung Stammbäume gelesen, sie zitiert, sie angeschaut und studiert. Ja, wenn man die Frage stellt, wer bist du eigentlich? Dann beantworten wir die Frage meistens heute mit unserem Namen. Und wenn die Leute mehr wissen wollen, dann vielleicht unserem Familienstand, unserem Alter, unserem Beruf, unserem Wohnort, vielleicht mit unserem Hobby. Solche Dinge, die man so aufschreibt, wenn man einen Steckbrief von sich verfasst. Wenn man damals einen Juden gefragt hätte, wer bist du? Vermutlich hätte er als erstes seinen Stammbaum hervorgekramt und ihn vorgezeigt. Und deswegen ist gerade dieses Evangelium, was besonders die Juden in den Blick genommen hat, deswegen ist dort ein Stammbaum so wichtig, so zentral. Wenn nämlich ein Jude damals die Frage gestellt hat, wer ist dieser Jesus, dann ist eine Sache, die ihm ganz wichtig war, wie ist eigentlich sein Stammbaum? Von wem stammt der eigentlich ab? Nun sind wir keine Juden und wir leben 2000 Jahre später und wir können uns vermutlich nicht besonders für Stammbäume und Geschlechtsregister begeistern. Aber auch wir können enorm von diesem 2000 Jahre alten Stammbaum profitieren. Die Bibel sagt uns eindeutig, jeder Abschnitt in der Bibel ist nützlich für uns. Auch ein solcher Stammbaum, auch eine solche Liste mit Namen. Denn in diesem Stammbaum gibt es unglaublich viel über Jesus zu entdecken. Und deswegen wollen wir in diesem Gottesdienst jetzt auf eine Entdeckungstour gehen, durch diesen Stammbaum durch und uns fragen, wer ist Jesus? Und was entdecken wir zu dieser Frage in diesem Stammbaum? Und zugegeben, wenn wir diesen Stammbaum so lesen oder uns anhören, wie der Prediger den liest, dann wirkt es irgendwie sehr monoton. Ich gebe zu, ich habe versucht, es irgendwie ein bisschen interessant zu lesen, aber es ist wirklich schwierig. A zeugte B, B zeugte C und so weiter. Aber die Botschaft dieses Stammbaums steckt vor allem in den Dingen, die unerwartet sind. Die uns beim Lesen irgendwie stolpern lassen. Die den normalen Rhythmus von A, B, C irgendwie unterbrechen. Es sind Dinge, die wie Stolpersteine fungieren. Und deswegen ist mein Thema heute Morgen ein Stammbaum mit Stolperstein. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen, die dieser Stammbaum mit Stolpersteinen uns zeigt. Erstens, er zeigt uns Gottes Treue durch unsere Sünde hindurch. Er zeigt uns zweitens Gottes Gnade trotz unserer Sünde und drittens Gottes Gerechtigkeit angesichts unserer Sünde. Drei Dinge, die er uns zeigt: Gottes Treue, Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit und alles im Licht unserer Sünde. Ich meine, diese drei Begriffe, Treue, Gnade, Gerechtigkeit, zugegeben, die kennt man als Christ irgendwie. Die kommen in jedem zweiten Predigtthema drin vor, hätte ich fast gesagt. Aber was das Besondere ist, diese Dinge, die hier gar nicht explizit erwähnt werden in dem Stammbaum, sie kommen trotzdem drin vor. Sie stecken drin. Und sie lassen uns Gottes Treue, Gnade und Gerechtigkeit vielleicht mit ganz neuen Augen sehen. Wenn du schon länger Christ bist, dann bist du vielleicht dran gewöhnt an diese Begriffe und was sie bedeuten. Aber dieser Stammbaum gibt uns eine neue Perspektive daraus. Und das wollen wir uns anschauen. Und wenn wir jetzt diesen Stammbaum so angucken, dann sehen wir, der eigentliche Stammbaum beginnt in Vers 2 und geht bis Vers 16. Vers 1, das ist sozusagen die Überschrift. Und in dieser Überschrift sagt Matthäus uns, dass es der Stammbaum von Jesus ist. Aber wir erfahren in diesem Stammbaum nicht nur, dass es der Stammbaum von Jesus ist, sondern auch, wer die wichtigen Vorfahren von Jesus sind. Nämlich Abraham und David. Diese Personen sind so wichtig, dass Matthäus sie auch benutzt, um seinen Stammbaum zu gliedern. Das erfahren wir dann am Ende. Ja, dieser Stammbaum umfasst 42 Personen und die sind eingeteilt in drei Gruppen zu je 14 Namen. Und Abraham und David dienen dazu, um den Stammbaum zu gliedern. Das heißt, auch Matthäus hat nicht einfach irgendwelche Namen hintereinander geschrieben, sondern er hat sich Gedanken gemacht, wie er diesen Stammbaum darstellt. Und diese Aufteilung, die Matthäus hier vorgenommen hat, das ist wie so ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Volkes Israel. Wir können auch sagen, ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Alten Testaments. Von Abraham bis zu Jesus. Das sind ungefähr 2000 Jahre. 2000 Jahre, in denen Gott sein Volk treu durchgetragen hat. Und das, obwohl sie die meiste Zeit ihm den Rücken zugekehrt hatten. Das ist mein erster Punkt. Ein Stammbaum mit Stolpersteinen zeigt uns Gottes Treue durch unsere Sünde hindurch. Springen wir mal rein und schauen uns den ersten Teil des Stammbaums genauer an. Matthäus beginnt bei Abraham. Warum bei Abraham? Abraham war der Stammvater des Volkes Gottes. Wir hatten eben schon gesehen, dass die Juden ihre Identität aus ihren Stammbäumen zogen. Und jeder von ihren Stammbäumen, egal welchen Juden man fragte, der begann immer bei Abraham. Matthäus macht hier deutlich, auch Jesus von Nazareth stammt von Abraham ab. Er ist ein ganz gewöhnlicher Jude. Und dann folgen die ersten 14 Namen und dann landen wir bei König David. Teil 1 von 3 dieses Stammbaums. Und diese ersten 14 Namen, die umfassen ziemlich genau 1000 Jahre. Ja, wenn man es grob sagen will, kann man sich ganz gut merken, Abraham lebte ungefähr 2000 vor Christus und David ungefähr 1000 vor Christus. Das heißt auch, 14 Namen, 1000 Jahre, das passt nicht ganz. Matthäus lässt hier einige Namen weg. Manchmal erwähnt er zum Beispiel Großvater und dann direkt Enkel oder Urenkel. Es geht Matthäus nicht darum, jetzt jeden einzelnen Namen aufzulisten, sondern er möchte etwas zeigen. Was passierte nämlich in den Jahren zwischen Abraham und David? Bei Abraham gab es ja das Volk Gottes noch gar nicht. Es war Abraham und seine Familie. Und in den Jahren bis zu König David machte er viele der Verheißungen an Abraham wahr. Er hatte ihm versprochen ein Land, zahlreiche Nachkommen und reichen Segen. Und in diesen 1000 Jahren sehen wir, wie Gott seine Verheißungen Stück für Stück wahrmacht. Aus Abrahams Nachkommen schafft Gott sich ein riesiges Volk, dem gab er das Gesetz, später ein Land und später einen König. Bei David waren seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel, das hatte Gott Abraham versprochen. Und sie lebten in ihrem eigenen Land mit ihrem eigenen König in Frieden und Wohlstand. Das Problem war nur, nach außen sah alles perfekt aus. Es brodelte aber unter der Oberfläche. Denn der schlimmste Feind des Volkes Gottes, der kam nicht von außen, der war in ihrem Innern. Es war das eigene Herz von jedem einzelnen Israeliten. Denn dieses Herz wollte im Grunde nichts mit Gott zu tun haben. Das sehen wir schon immer wieder in den Geschichten in der Wüste, wo sie gemurrt haben oder bei den Richtern, wo sie sich anderen Göttern zugewandt hatten. Gott hatte seine riesigen Versprechen so unglaublich wahrgemacht, aber das Volk drehte ihnen den Rücken zu. Und das bezeichnet die Bibel als Sünde. Und das sehen wir an David selbst. Ja, er ist der König, das Symbol für Frieden und Wohlstand. Aber er selbst machte das deutlich, als er eine verheiratete Frau für sich haben wollte, mit ihr Ehebruch beging und dann noch ihren Ehemann umbringen ließ. Ja, dieser Segen, diese Gnade, irgendwie stand das auf tönernen Füßen, weil hinter der schönen Fassade waren immer noch die dunklen Herzen. Und wie zerbrechlich der Wohlstand und der Frieden und all das Gute ist, das zeigt uns Teil 2 von 3, die nächsten 14 Namen. Ja, die ersten 14 Namen könnte man sagen, es ging die ganze Zeit bergauf. Ja, mit Dellen, aber immerhin. Die zweiten 14 Namen sind eine Geschichte, es geht die ganze Zeit bergab. Die zweiten 14 Namen sind die Namen von 14 Königen. Der erste war Salomo, der Sohn von David. Und er regierte am Anfang sogar noch erfolgreicher als sein Vater. Das Gebiet Israels wurde noch größer, der Wohlstand wurde noch reicher. Er war der weiseste Mann der Welt und sein Ruhm verbreitete sich in der ganzen Umgebung. Tausende von Kilometern in die entferntesten Länder. Aber einige seiner sehr, sehr vielen Frauen waren überzeugte Verehrer anderer Götzen. Und sie zogen Salomo langsam in diesen Götzendienst rein. Und so begann der langsame Verfall des Königreichs Israel. Salomo verlor in seinen letzten Jahren einige Gebiete. Der nächste König, sein Sohn Rehabeam, verlor dann sogar einen großen Teil des Königreiches, weil das Königreich sich teilte und die Nachkommen Davids nur noch über 2 der 10 Stämme regierten. Innerhalb von 2 Generationen war aus dem herrlichen Reich Davids ein nur noch sehr kleines Königreich geworden, aber es wurde noch schlimmer. Die Könige verloren nämlich nicht nur einen großen Teil ihres Wohlstands und ihres Landes, sondern sie vergaßen auch Gott. Es gab Ausnahmen, auch die finden wir in diesem Stammbaum, zum Beispiel Könige Josaphat, Hiskia oder Josia. Aber insgesamt konnten diese Könige den Verfall des Volkes Gottes nicht aufhalten. Sie konnten das Volk nicht dauerhaft zur Umkehr bewegen. zur Zeit von Josia war es so weit gekommen, dass die Gottesdienste im Tempel nicht nur aufgehört hatten, sondern die Priester hatten ganz einfach vergessen, dass es sowas wie das Wort Gottes überhaupt gibt. Im Tempel standen Götzenstatuen, an der Rückseite des Tempels hatte man Bordelle eröffnet. Gott war vergessen. Und auch wenn Josia einen letzten Versuch startete, das Ruder doch noch irgendwie rumzureißen, demütigte sich vor Gott. Trotzdem hatte Gott längst das Gericht für sein Volk beschlossen. Und unter Josias Enkeln, Jechonja und Zedekia, kam dann das Gericht über das Volk. Gott schickte den mächtigen König Nebukadnezar aus Babylon mit seinem Heer und der besiegte die Könige in mehreren Schlachten vernichtend. Aber Nebukadnezar blieb dabei nicht stehen. Er nahm nicht nur das Gebiet ein, sondern er verschleppte große Teile des Volkes nach Babylon. Hunderte von Kilometern weg. Was war jetzt aus dem Land geworden, was Gott versprochen hatte? Kein König mehr, kein Land mehr, keine nationale Identität mehr. Die zweiten 14 Namen sind 14 Könige, die über 400 Jahre regierten, ungefähr zwischen den Jahren 1000 und 600 vor Christus. Am Anfang von diesem zweiten Teil hatte das Volk alles, was es sich wünschen konnte. Alles, was Gott ihm versprochen hatte. Am Ende hatten sie nichts mehr. Das Land war verwüstet, Gottes Segen war verschwunden. Und die Frage ist, was ist aus den großartigen Verheißungen, die Gott Abraham gemacht hatte? Hatte Gott sie vergessen? Und in dieser Zeit raten die Propheten auf und sie sagen uns, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Aber sie sagen auch, das große Problem ist die Sünde im Herzen der Menschen. Und die hat dazu geführt, dass das Volk von Gott abgefallen ist und die hat dazu geführt, dass Gott sein Volk gerichtet hat. Gott wollte, dass sie ihn lieben, von ganzem Herzen, als ganze Menschen in ihrem ganzen Leben. Und was taten sie? Sie vergaßen ihn. Statt ihm gab es Götzen, statt Gottesdiensten sexuelle Perversionen, statt biblischem Opferdienst Menschenopfer, später sogar Kinderopfer. Gott hatte sie gewarnt, nicht nur einmal, hunderte Male, aber sie wollten nicht hören. Und so war diese Gefangenschaft im fernen Babylon die logische Konsequenz. Aber die Propheten machen eben auch Hoffnung. Gott sagte nicht nur Gericht, sondern er sagte auch, es wird Hoffnung geben für die Zukunft. Irgendwann gibt es einen Neuanfang. Und so beginnt das dritte Paket von 14 Leuten in Vers 12. Und als Beispiel für den Neuanfang als ersten Namen finden wir dort den Namen Jechonja oder Joachim im Alten Testament. Und es ist interessanterweise die einzige Person, die zweimal in diesem Stammbaum gezählt wird, als 14. Name von Teil 2 und als erster Name von Teil 3. Es liegt nicht daran, dass Matthäus sich irgendwie verzählt hat oder dass er den Namen so schön fand oder sowas, sondern es hat einen bestimmten Grund. Wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir, dieser Jechonja, dieser Joachim, der hatte, man könnte fast sagen, zwei Leben. In seinem ersten Leben war er ganz kurz König über Jerusalem. Dann wurde er verschleppt nach Babylon und ins Gefängnis geschmissen. Im zweiten Teil seines Lebens wurde er vom babylonischen König begnadigt, zu einem wichtigen Beamten im Reich gemacht und er durfte sogar am Tisch des Königs essen. Der erste Teil seines Lebens steht also unter dem Motto Gericht und Untergang. Und deswegen ist er der Richtige als Letzter des zweiten Teils. Denn das ist ja das Thema des zweiten Teils. Aber der zweite Teil seines Lebens, der steht für Hoffnung. Und deswegen ist er der Passende auch als Erster des dritten Teils. Und so steht eben die zweite Hälfte seines Lebens für Hoffnung. Und dieses Wort Hoffnung, das könnte man über den dritten Teil mit 14 Leuten setzen. Denn tatsächlich ging es bald schon wieder aufwärts. Gott ließ einen Teil des Volkes Israel zurückkehren in das Land. Sie durften wieder den Tempel aufbauen. Wir lesen das in den Büchern Esra und Nehemia. Und wir haben das auch in letzter Zeit in den Predigten über Haggai und Zacharia gehört. Das Volk Israel wieder zurück im eigenen Land. Aber die Bibel verrät uns auch relativ wenig über diese Zeit. Es sind 600 Jahre, die letzten 600 Jahre, bis dann Jesus kommt. Und diese Zeit war einerseits geprägt von einer gewissen Freiheit. Die Situation war irgendwie so mittel. Es Zwar nicht mehr so schlimm wie in der Gefangenschaft, aber auch nicht mehr so gut wie zu Davids und Salomos Zeiten. Man hatte wieder einen Tempel in Jerusalem, aber der war viel kleiner als der Tempel vorher. Die Verheißungen an Abraham und an David, ein eigenes Land mit einem eigenen König, das war weit weg. Aber man wusste aus den Propheten, irgendwann würde der Messias kommen. Wir haben das in Jeremia 23 eben zum Beispiel gelesen, dieser Spross Davids. Irgendwann würde der kommen. Und man wartete 600 Jahre. Und dann, nach 600 Jahren, da wird eine unbedeutende junge Frau, wir könnten fast sagen, ein Mädchen schwanger in der kleinen Stadt Nazareth. Sie wird schwanger mit einem Sohn und über diesen Sohn schreibt dann Matthäus in Vers 16, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, welcher Christus, also Messias genannt wird. Matthäus schreibt hier so einfach, der Mensch, der in diesem Stammbaum die Hauptrolle spielt, auf den dieser Stammbaum zielt, das ist der Messias, auf den ihr Juden seit Hunderten von Jahren wartet. Und er sagt damit, Gott ist treu. Er hat seine Versprechen wahrgemacht, und zwar durch eure ganze Sünde hindurch. Viele Namen in diesem Stammbaum, die werden wir im neuen Jerusalem nicht wiedersehen. Es waren gottlose Männer. Aber durch all die Gottlosigkeit des Volkes, die wir an diesem Stammbaum verfolgen können, hat Gott seine Versprechen wahrgemacht und den Christus, den Messias geschickt, aus dem Haus Abrahams, aus dem Haus Davids. Und das ist die erste Botschaft dieses Stammbaums. Und nehmen wir mal an, jetzt hätte so ein Jude diesen Stammbaum damals gelesen und er hätte diese Predigt bis zu diesem Punkt gehört und er wäre vermutlich begeistert gewesen. Er hätte gesagt, endlich, der Messias ist da, er ist einer von uns, er stammt ab von Abraham, das ist wichtig. Aber nicht nur das, er stammt auch aus dem Königshaus von David. König David und die ganzen anderen Könige sind ein Vorfahr von ihm. Er wird uns befreien von der Fremdherrschaft der Römer. Das ist er. Er wird endlich die ganzen Verheißungen wahrmachen. Er wird auf dem Thron Davids sitzen. Jetzt wird alles gut. Jetzt muss er nur noch erwachsen werden. Und in ein paar Jahren sitzt er in Jerusalem auf dem Thron und es wird alles gut für uns. Denn das war das jüdische Denken zur damaligen Zeit. Das erwarteten sie sich vom Messias. Und so sind wir bis jetzt diesen Stammbaum im Eiltempo durchgegangen. Wir haben gesehen, 3 Teile, 14 Namen jeweils. Und trotzdem haben wir einige Dinge übergangen. Dinge, die man nicht übergehen darf. Weil wenn wir sorgfältig lesen, dann fallen sie uns ins Auge. So wie kleine Schönheitsfehler in einem wunderschönen Gemälde. Vielleicht haben manche der Juden, die das Matthäusevangelium in der Hand hielten, gedacht, Matthäus, grundsätzlich gute Arbeit, aber was hast du denn hier gemacht? Und hier und hier? Du hast dir so viele Gedanken gemacht, du hast es so schön zusammengebaut mit 3x14 und so weiter, so schön gegliedert und geordnet und dann solche Schönheitsfehler? Ja, diese Schönheitsfehler, diese Stolpersteine hatten Matthäus inspiriert vom Heiligen Geist absichtlich eingebaut. Und sie sind es, die uns Gottes Gnade erst so richtig deutlich machen. Mein zweiter Punkt, ein Stammbaum mit Stolperstein zeigt uns Gottes Gnade trotz unserer Sünde. Wir haben eben schon den Jechonja oder Joachim gesehen, der 2x gezählt wird. Das war sozusagen das erste Mal, dass man so ein bisschen stolpert. Aber jetzt kommen wir zu Stolpersteinen, die viel größer sind. Es sind 5 Namen, die eigentlich in einem jüdischen Stammbaum rein gar nichts zu suchen haben. Vers 3, Tamar. Vers 5, Rahab. Vers 5, ebenfalls Ruth. Dann in Vers 6, die Frau des Uriah. Und Maria in Vers 16. Und diese Personen gehören aus mehreren Gründen nicht in den Stammbaum eines Juden zur damaligen Zeit. Der erste und recht profane Grund, sie waren Frauen. Es klingt in unseren Zeiten von Gleichberechtigung äußerst seltsam, vielleicht sogar skandalös, aber damals kamen Frauen in Stammbäumen normalerweise nicht vor. Könnt mal die vielen Stammbäume und Geschlechtsregister im Alten Testament durchgucken, ihr werdet nicht auf viele Frauen treffen. Matthäus erwähnt gleich 5 von ihnen in einem relativ kurzen Stammbaum, obwohl ihre Männer auch genannt werden. Es ist also für den Verlauf des Stammbaums völlig egal, aber nicht für Matthäus. Wenn wir jetzt Maria erstmal beiseite lassen und später auf sie zurückkommen, schauen wir uns die anderen vier an, die ersten vier Frauen. Und die stören nicht nur den Stammbaum, weil sie Frauen sind, sondern auch, weil sie vermutlich alle vier nicht aus dem Volk Israel stammen. Sie sind keine Juden. Und das ist der zweite Grund, warum diese Frauen Stolpersteine sind. Tamar war fast sicher Kanaaniterin. Ruth stammte aus dem Volk der Moabiter. Rahab war ebenfalls Kanaaniterin aus Jericho. Und die vierte Frau ist Bathseba, und von der heißt es in der Bibel, dass ihr Mann Uriah Hethiter war. Das heißt, sie war vermutlich auch Hethiterin. Wenn man als Jude damals etwas auf sich gehalten hat und einen Nichtjuden in seinem Stammbaum hatte, dann hat man irgendwie versucht, den zu verbergen. Muss ja keiner wissen. Stattdessen erwähnt Matthäus hier gleich vier Frauen, die auch noch aus anderen Völkern stammen. Die aus anderen Völkern stammen und das im Stammbaum des Messias, des Hoffnungsträgers für Israel. Seltsam, also provokativ. Was wird noch besser oder noch schlimmer, je nachdem. Diese vier waren nicht nur Frauen und Nichtjüdinnen, drei von ihnen waren auch Frauen von, ich sag mal, fragwürdigem Charakter. Ja, fangen wir bei der ersten an. Deren Geschichte lässt einen nämlich dem Atem stocken. Tamar war Kanaaniterin, die Juda, einer der Söhne Jakobs, nacheinander mit seinen beiden Söhnen verheiratete. Beide Söhne wurden allerdings von Gott getötet, weil sie so böse waren. Und Tamar verkleidete sich daraufhin als Prostituierte, täuschte ihren Schwiegervater, sodass dieser mit ihr schlief, in der Annahme, sie sei eine ganz normale Prostituierte. Sie wurde also schwanger von ihrem Schwiegervater und bekam Zwillinge, Peres und Serach, von denen wir in Vers 3 lesen. Ja, oder Rahab. Anders als Tamar verkleidete sich Rahab nicht als Prostituierte, sie war wirklich eine. Sie arbeitete in Jericho an der Stadtmauer und überlebte als einzige die Zerstörung Jerichos, weil sie den Kundschaftern geholfen hatte. Und Bathseba, die Frau des Uriah, beging Ehebruch mit König David. Die Bibel sagt uns nichts darüber, ob sie jetzt eine Mitschuld trug, aber sie gehört eben auch nicht zu den Frauen des Alten Testaments, die einem sofort als Vorbilder einfallen würden. Aber es ist eine schallende Ohrfeige, vor allem für David, dass sie hier gar nicht mit Namen genannt wird. Hier steht nirgends Bathseba, sondern nur die Frau des Uriah. Damit ihr euch alle erinnert, es war nicht Davids Frau, es war die Frau eines anderen. Wir haben fünf Frauen in diesem Stammbaum. Vier von heidnischer Herkunft und drei mit moralisch fragwürdiger Lebensgestaltung. Warum hat der Heilige Geist diese Leute im Stammbaum des Messias nicht verschwiegen, sondern sie sogar ganz bewusst eingefügt? Wenn man schon solche Leute in seinem Stammbaum hat, könnte man sie doch einfach nicht erwähnen. Gerade weil es sich doch um Frauen handelt, die normalerweise da sowieso nicht drin waren. Aber Gott nimmt sie ganz bewusst in seinen Stammbaum auf. Gott nimmt sie ganz bewusst in seinen Stammbaum auf. Gott fügt sich selbst in einen menschlichen Stammbaum ein, in einen Stammbaum von Menschen, die er selbst geschaffen hat. Gott wurde Mensch mit einem menschlichen Stammbaum. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und das allein wäre schon Gnade genug, wenn er sich in einen total vorbildlichen Stammbaum eingefügt hätte. Aber Gott stellt sich bewusst in diesen Stammbaum hier, voller Sünder, Skandalnudeln, Nichtjuden und Frauen. Und dieser Stammbaum ist wie ein kleiner Ausschnitt aus der gesamten Menschheit. Und Jesus sagt, diese Gruppe von Menschen, die suche ich mir aus als Familie und ich möchte zu dieser Familie dazugehören. Oder besser gesagt, ich suche sie mir aus als Menschen, die ich zu meiner Familie mache. Und das ist die Gnade von Weihnachten. Gott wird nicht einfach ein abgehobener Supermensch. Nein, er tritt in unser Elend aus Sünde hinein, wird einer von uns, um uns schlussendlich zu erlösen. Niemand, der das Alte Testament kennt, würde sich freiwillig diesen Stammbaum aussuchen. Gott hat es gemacht. Und das ist Gnade. Und Jesus sagt zu dir durch diesen Stammbaum, weil ich mir nicht zu schade bin, in diesem Stammbaum aufzutauchen, bin ich mir auch nicht zu schade, dass du zu meiner Familie gehörst. Deswegen stolperst du, während du diesen Stammbaum liest. Wir sind jetzt echt schon viel gestolpert. Aber wir sind noch nicht ganz zu Ende gestolpert, denn nach Gottes Treue durch die ganze Zeit hindurch und nach seiner Gnade zeigt er uns in dem Stammbaum noch etwas über Gott, nämlich seine Gerechtigkeit. Und das ist mein dritter Punkt. Ein Stammbaum mit Stolpersteinen zeigt Gottes Gerechtigkeit angesichts unserer Sünde. Gehen wir zur fünften Frau, die wir in diesem Stammbaum finden, zu Maria. Vers 16 heißt es: Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Normalerweise hätte es hier weitergehen müssen mit: Jakob zeugte den Josef, Josef zeugte den Jesus und so weiter. Aber Josef wird irgendwie elegant umgangen. Warum? Der Grund ist ganz einfach. Josef war gar nicht der wirkliche Vater von Jesus. Ja, wir bekennen ja jeden Gottesdienst, auch heute wieder: Ich glaube an Jesus Christus, dann empfangen oder gezeugt durch, nicht Josef, sondern den Heiligen Geist. Das ist die Antwort. Nicht Josef hat Jesus gezeugt, sondern Gott, der Heilige Geist, durch ein übernatürliches Eingreifen in Maria. Josef zog Jesus zwar später auf, also er war sowas wie sein Adoptivvater, aber er war nicht sein wirklicher Vater. Und für unseren Stammbaum hier heißt das, dass es im Grunde gar nicht der wirkliche biologische Stammbaum von Jesus ist. Ja, verselang lesen wir Namen nach Namen und jeder zeugte biologisch den nächsten. Und irgendwann kommen wir zur vorletzten Nummer, zu Josef. Und dann erfahren wir fast nebenbei, dass es gar nicht der wirkliche Vater von Jesus ist. Was Matthäus hier deutlich macht: Rein rechtlich stammt Jesus von David und Abraham ab. Er gehört zur Familie Josefs und damit zur Familie Davids und Abrahams und zur Familie von allen diesen Menschen, die wir da lesen. Rein biologisch aber stammt er nicht von diesen Leuten ab. Zumindest nicht, wenn wir die Linie über Josef ziehen, wie Matthäus das hier macht. Und warum ist das so? Warum lässt Gott uns hier noch einmal stolpern? Er sagt damit: Jesus, der Messias, er stammt rechtlich tatsächlich von Abraham und vor allem von David ab. Die Propheten haben immer wieder deutlich gemacht, der Messias kommt aus dem Haus Davids. Er ist ein Nachfahre König Davids. Wir haben eben zum Beispiel in Jeremia 23 gelesen: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross, also Nachfahren, erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Jeremia spricht hier von Jesus, dem Nachkommen Davids, von dem Messias. Und das war Jesus ja wirklich, aber eben nur im rechtlichen Sinn. Von daher ist Jesus wirklich der Nachkomme Abrahams und Davids, eben rechtlich, aber biologisch war er raus. Da war er kein normaler Nachkomme, sondern er war nur in die Familie, wir könnten sagen, adoptiert. Warum? Wäre er nichts weiter als ein normaler Nachkomme von David gewesen, dann hätte er sich ja unterschiedslos in diese Reihe eingereiht von Königen, die mit Fehlern Gott versuchten zu dienen und anderen Königen, die nicht mal das versuchten, sondern ihn vollständig ignorierten. Aber Jesus ist eben mehr als ein menschlicher König. Er stammt von Gott selbst ab. Das ist das Unglaubliche an dieser Person Jesus Christus. Er ist gleichzeitig Mensch, geboren von einer Frau, und Gott, gezeugt von Gott dem Heiligen Geist selbst. Er stammte rechtlich gesehen aus der Familie Davids, aber ohne die ganze Sünde, die diese Familie schon aufgetürmt hatte. Er wurde bewusst Teil dieser sündigen Familie, war selbst aber vollständig gerecht und sündlos. Und das war auch Gericht an den Familien von Abraham und David. Sie konnten sich zwar rühmen: Ja, der Messias würde aus unserer Familie kommen, aber biologisch stammte er, zumindest nach der Väterlinie, nicht von ihnen ab. Und damit zeigt Gott durch diesen Stammbaum auch seine Gerechtigkeit. Ja, wir könnten sagen, er wird Teil dieser sündigen Familie, aber nicht Teil ihrer sündigen Herzen, ihrer sündigen Natur. Und versetzen wir uns jetzt noch ein letztes Mal in einen Juden, der damals diesen Stammbaum gelesen hat. Wie gesagt, der erste Überblick sah großartig aus. Tolle Ordnung, namhafte Vorfahren. Dieser Jesus könnte echt der Messias sein. Dieser Jesus könnte echt der sein, der endlich die Römer vertreibt und der sich auf Davids Thron setzt und der uns endlich in eine Zeit des Wohlstands führt. Aber da enttäuschte Jesus ihn. Ja, Jesus war der Messias. Jesus predigte und heilte. Aber Jesus hatte keine politische Agenda. Die Juden hatten große Erwartungen an ihn, weil er die Römer weitgehend in Ruhe ließ und ihre Religion hinterfragte, ließen sie ihn grausam an einem Kreuz hinrichten. Wenn wir genau lesen, sehen wir das nicht erst an der weiteren Geschichte von Jesus, sondern bereits in diesem Stammbaum heute. Denn schon dieser Stammbaum erfüllt nur auf den ersten Blick die Messias-Erwartungen der Juden zur damaligen Zeit. Auf den zweiten Blick sind da so viele Stolpersteine drin, dass wir lernen, dass Jesus nicht unbedingt der ist, den wir wollen. Dafür ist er aber immer der, den wir brauchen. Und vielleicht geht es uns ähnlich wie den Juden, dass auch wir uns heute an Jesus stoßen. Natürlich wollen wir nicht, dass er uns von der Fremdherrschaft der Römer befreit. Aber Hand aufs Herz, hätten wir nicht auch gerne oft den Jesus, der uns einfach von allen Problemen befreit und alle unsere Wünsche erfüllt? Vielleicht würden wir das niemals so sagen über Jesus, aber behandeln wir ihn nicht oft so? Aber genau wie den Juden damals, sagt Jesus auch zu uns, dein Problem sind nicht die Römer. Dein Problem ist nicht, dass Jesus jetzt zur Zeit nicht sichtbar auf einem Thron hier auf der Erde sitzt. Dein Problem ist nicht deine Unzufriedenheit, die Krankheiten oder dass du nicht so viel Geld hast, wie du gerne hättest. Dein eigentliches tiefes Problem ist deine Sünde. Und deswegen bin ich gekommen. Deswegen habe ich, Gottes Sohn, überhaupt einen Stammbaum. Und wenn du an mich glaubst, dann darfst du zu meiner Familie gehören. Zu meiner Familie gemeinsam mit sündigen Königen und bekehrten Prostituierten. Gemeinsam mit mutigen Helden und ängstlichen Versagern. Gemeinsam mit demütigen Gottesfürchtigen und ehemaligen Götzendienern. Zu meiner Familie nicht nur aus Männern, sondern auch aus Frauen. Nicht nur aus Juden, sondern auch aus Nichtjuden. Amen.